Zur 541. Ausgabe des Sneakpods. Wir haben unser gemütliches Sneakpods-Sofa in die französische Provinz gestellt und sprechen dort für euch über den Film Marvin. Mit mir hier meine betrunkenen Eltern Robert Krüger und Claudia Nördinger.
Hey! Hallo! Und die nächste Theatersensation ist Stefan Giesbeck.
Sein oder nicht sein? Das ist das Einzige, was mir vom Theater einfällt. Ich will das irgendwie.
Oje, oje.
Also so spontan, wahrscheinlich, wenn ich jetzt drüber nachdenken würde. Oh Gott. Lass uns lieber über den. Jetzt blamier ich mich gerade hier. Du warst in der Sneak, in der Harmonie-Sneak, richtig?
Richtig. Ja, und diesmal gab es vor dem Film ein Vorprogramm, was ja immer mal gibt. Das kennen wir auch früher aus Sneak-Zeiten. Nur diesmal war das etwas ausführlicher. Und zwar sind zwei Poetry-Slam-Experten zu Gast gewesen, die da ihre Kunst vorgeführt haben.
Oh, cool.
Was gar nicht schlecht war. Ich muss zugeben, als sie erstmal so, als es angesagt wurde und die dann so kamen, dachte ich mir erst so, puh, muss das unbedingt sein? Aber ich fand es dann eigentlich ganz cool. Noch.
Du hattest es, glaube ich, in unsere WhatsApp-Gruppe geschickt.
Ja, ja.
So, ich erstmal so, oh Gott, poetisch, ja. So.
Please. Nein, aber es war dann wirklich ganz cool. Allerdings war ich dann auch etwas abgelenkt. Das habe ich euch, glaube ich, nicht geschrieben, sondern nur meinen Brüdern. Weil nämlich kurz bevor es losging, kam ein Typ rein mit zwei anderen Typen, wo ich nicht sicher bin, ob es nicht Moses P. war.
Och.
Und dann war ich so so abgelenkt von diesem plötzlichen Promi, dieser plötzlichen Promi-Erscheinung, dass ich mich gar nicht konzentrieren konnte. Aber die diese Poetry-Slam-Typen waren dann tatsächlich auch ganz gut. Also ich habe auch auf dem Weg raus nochmal versucht, einen Blick auf ihn zu herrschen. Aber ich kann es weder im Positiven noch im Negativen, bin mir nicht ganz sicher. Er sah etwas schlanker aus, als ich ihn so aus jetzt der neueren TV-Vergangenheit in Erinnerung hatte, aber gut, das hört man ja öfter mal, dass das Fernsehen ein bisschen aufträgt. Ich weiß es nicht ganz sicher. Ich habe dem Christoph und meinem kleinen Bruder eben geschrieben, weil wir hatten auch wegen irgendwas anderem korrespondiert und die haben natürlich dann gesagt, geh hin, mach ein Selfie mit ihm. Und dann habe ich gesagt, das traue ich mir nicht, kannst du vergessen. Und wenn das nicht ist, die lachen mich ja aus, also nie im Leben. Das ist immer das Unangenehme, wenn man einen möglichen Celebrity trifft, aber gar nicht weiß, ob es wirklich ist. Tja. Ja. Hm, insofern.
So geht mir das immer. Naja.
Ja. Vielleicht das immer, oder auch nicht. Ja.
Ich finde es immer schön, wenn man so Stories hört von Seiten der Celebrities, wenn sie dann verwechselt werden, so.
Für jemand anderen gehalten werden, ja, ja.
Ja, ja.
Oder welche, die schon richtig dran gewöhnt sind, immer mit anderem Namen zu unterschreiben, je nachdem, für wen sie gerade gehalten werden und sowas.
Ja, das ist war neulich schön. In einem der BBC-Podcasts auch so eine Geschichte drin von jemandem, der eine Unterschrift von Sir Ian McKellen haben wollte und dann hingegangen ist und sich da freundlich drum gebeten hat. Und dann kam irgendwie zur Sprache, dass er den für Sir Ian McKellen hält und da ist er ein bisschen laut geworden, weil es Patrick Stewart war.
Da hätte man eigentlich erwartet, dass er gut drüber lacht, oder hat er wahrscheinlich hinterher auch, aber ja. Aber es gibt ja da, ich weiß nicht,
ja?
Ich weiß gar nicht, wer ist es bei Zach Braff? Irgendein Zach Braff Doppelgänger gibt es doch einen Prominenten, die schon seit ungefähr 10 Jahren bereitwillig für Fans mit jeweils dem einen oder dem anderen Namen unterschreiben oder sowas. Ja.
Okay,
das ist gut.
Robert, wir haben ja während des Studiums immer unser beliebtes Promi-Erkennen-Spiel gemacht, wo wir durch die Stadt gelaufen sind und uns dann gegenseitig Punkte gegeben haben für Promis, die wir jeweils erkannt haben, also normale Menschen vermeintlich, die eben aussahen wie Promis. Und dann je besser, also je näher du dran warst an diversen Personen, gab es dann Punkte, mehr oder weniger.
Genau, das war so ein, es war ein eigenartiges Spiel quasi, wo man ja eben die Punkte von dem anderen zuerkannt bekommen musste, weil der anerkennen musste sozusagen, ja, der sieht wirklich ein bisschen aus wie wer auch immer, George Clooney oder
so. Aber das Schöne ist, es funktioniert ja heute noch. Also wenn wir so da irgendwie unterwegs sind, so, oh, da drüben George Clooney. Ah, da mal halber Punkt vielleicht. Na, ein, okay. So.
Genau. Ja. Aber eigentlich wollte Claudia über den Film reden und du musst sie noch fragen, worum es ging.
Marvin, worum ging's?
Ja, der Film heißt wahrscheinlich, der heißt Marvin vermutlich. Im Original heißt er, also im Original, heißt er Marvin ou la belle éducation. Und das nehme ich mal an, ist ein irgendwie doch auch ein Verweis, also La Belle Education hat vielleicht was mit zu tun mit La Mala Education von Almodovar aus dem Jahr 2004. Ein Film, den ich hasse und vielleicht, also seit 2004 nicht gesehen habe und inzwischen denke ich, vielleicht war ich ein bisschen ungerecht und ich sollte ihn mal wieder anschauen, aber ich fand ihn einfach grässlich damals. Der Grund, warum ich denke, dass es da Bezüge gibt, ist, dass es in beiden Filmen um schwules Aufwachsen im weitesten Sinne geht. Okay. Bei diesem Film hier ist es so, wir haben einen jungen, also wir fangen an bei einem jungen Mann, der offensichtlich kurz davor ist, auf die Bühne zu gehen. Und dann geht es zurück in seine Kindheit in der französischen Provinz mit einer Familie, die so gar nicht zu ihm zu passen scheint. Eben so ein versoffener, fetter Vater und eine etwas dämliche, etwas runtergekommene Mutter und ein älterer Bruder, der so ein totaler Proll ist und so. Und er ist eben so ein, ja, so ein schmaler, blasser, sensibel wirkender Junge, der in der Schule verhauen wird und auch, muss man sagen, sexuell belästigt von irgendwelchen älteren Typen, die eben ihn als schwul oder potenziell schwul identifizieren und sich dann über ihn lustig machen und so. Und ihn zu allen möglichen Dingen zwingen. Und also er hat eine relativ furchtbare Kindheit erstmal. Und dann irgendwann kommt er so zum Theaterspielen. Und da stellt sich dann eben raus, dass er da ein Talent hat. Und dann hat man quasi einen Teil der Geschichte, der so ein bisschen so eine Art Billy Elliot-Geschichte ist. Billy Elliot, kennt ihr den? Mit dem balletttanzenden kleinen Working-Class-Engländer. Also so ein bisschen sowas gibt's hier. Und dann gibt's eben den Teil, wo er dann als junger Erwachsener in Paris ist, als Schauspieler und einerseits versucht, zu sich selbst zu finden als schwuler junger Mann, was nicht einfach für ihn ist, natürlich als jemand mit so einem Arbeiterklassenhintergrund, der natürlich von einem Milieu geprägt ist, wo Schwulsein einfach keine Option ist. Und außerdem eben als Schauspieler, ja, dann auch geplagt ist von der Unsicherheit, ob er überhaupt wirklich was zu bieten hat oder wo das für ihn hinführen soll und so. Lustigerweise tritt Isabelle Huppert als sie selbst auf in diesem Film. Also er begegnet Isabelle Huppert und ja, und dieser Begegnung, die hat dann auch eine gewisse Bedeutung für ihn. Also das ist so im Groben die Geschichte.
Hilf mir kurz, Isabelle Huppert müsste ich kennen, woher?
Ja, also zum Beispiel die Klavierspielerin oder so, aber ansonsten, oder Elle, jetzt vor 2 Jahren oder wann das war, war sie auch Oscar-nominiert. Also eigentlich so die ganz große französische Charakterdarstellerin im Moment der etwas älteren Generation. Also ganz große Dame des französischen Kinos im Moment. Ja. Okay. Und als solche tritt sie eben auch hier in Erscheinung.
Das ist ja cool, das ist ja perfekt gecastet wahrscheinlich dafür.
Ja. Jo, und also der Film, vielleicht sage ich gleich mal, wie die anderen Sneak-Zuschauer den so fanden. Also der wurde mit einem Durchschnitt von 2,1 bewertet und 11-mal mit der Note 1 und 27-mal, was die absolute Mehrheit ist, mit der Note 2 und 10-mal mit der Note 3 und dann kommen nur noch so ein paar zerquetschte. Also der wurde ziemlich positiv aufgenommen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau, wie ich ihn bewertet habe in der Sneak, aber ich muss zugeben, dass ich jetzt im Nachhinein ein bisschen unsicherer geworden bin, was ihn so angeht. Ich hatte erst, als ich so rausgekommen bin, hatte ich so ein grundsätzlich ganz positives Gefühl. Der Hauptdarsteller, und sowohl als jung als auch als etwas älter, finde ich, ist sehr gut. Als junger Mann hat er was wahnsinnig Zurückgenommenes, irgendwie so die Gefühle unterdrückendes, aber so, dass du trotzdem merkst, was eben, also was für eine Anspannung ihn das kostet, so ist alles so zurückzuhalten und so, das ist sehr gut gemacht. Was ich ein Problem finde, ist, dass sein Kindheitsfamilie und so doch, also gerade in der ersten Hälfte des Filmes, sehr klischeebeladen ist und auch so fast ein bisschen in die Karikatur rüberwandert. Also eben dieses versoffene, diese versoffenen, nicht nichtsnutzigen Idioten und so. Mhm. Da weiß ich nicht, das war mir ein bisschen zu dick aufgetragen. Relativiert sich zum Teil vielleicht noch ein bisschen, aber es ist insgesamt, finde ich, ist das nicht ganz geglückt, so diese Milieustudien, in Anführungszeichen. Und man hat auch bei diesem Film das Gefühl, die Regisseurin, Anne Fontaine heißt die, hat sich nicht so ganz entschieden, was sie machen wollte. Ob sie eher sowas Billy Elliot-mäßiges machen will oder eher ein Sozialdrama oder eher eben so eine schwule, Coming-of-Age-Geschichte einfach und so. Und das ist halt alles gleichzeitig. Oder ob sie mehr sich mit diesem Problem junger, schwuler Mann und Sugar Daddy oder will er vielleicht doch auch was Eigenes auf die Beine stellen und sowas. Es sind so verschiedene Genres vermischt und ich finde nicht unbedingt auf eine wirklich notwendigerweise schlüssige Art.
Okay.
Aber trotzdem finde ich, hat der Film viel Einnehmendes und Interessantes, wenn man quasi so dieses grobe Genre, so schwules Coming of Age mit so Sozialdrama-Anteilen, wenn man das überhaupt vertragen kann, finde ich, ist das durchaus ein sehenswerter Film. Ich finde nicht, dass es ein überragender oder unbedingt irgendwie so Must-See-Film ist. Aber wer sowas mag, ja.
Aber du warst jetzt nicht sauer, dass der in der ist.
Nee, überhaupt nicht. Also er hat mich schon so eingenommen. Und wie gesagt, als ich rauskam, es ist durchaus, ich bin nicht ganz sicher, es ist durchaus möglich, dass ich ihn auch mit einer 2 bewertet habe, als ich rauskam.
Okay.
Ich habe danach so ein bisschen größere Zweifel über manche Anteile so entwickelt. Und jetzt eben so im drüber nachdenken, ist jetzt so knapp eine Woche her, halte ich ihn einfach für keinen ganz gelungenen Film. Aber ja. Und den Hauptdarsteller finde ich auch sehr interessant, also der den jungen Mann spielt. Finnegan Oldfield heißt der, also ist ein Anglo-Franzose, in Paris geboren, aber offensichtlich englischen Vater. Und den finde ich wirklich sehr gut. Also da bin ich mal gespannt, was der in Zukunft noch so machen wird.
Mhm.
Jo. Ich gebe
ja.
Nicht einfach. Ich gebe 6,5 Punkte.
Das ist aber doch wenig.
Ja, ich weiß nicht. Also ich habe das Gefühl, 7 Punkte gebe ich häufig halt schon Filmen, wo ich nicht so richtig wahnsinnig viel zu bemängeln habe. Und hier habe ich eben doch einiges zu bemängeln, aber ich fand ihn trotzdem sehenswert.
Okay.
Also, ja. Also. Was ich ganz lustig fand, war, dass ich kurz vorher bei The IT Crowd diese Folge mit irgendwie The Gayest Show Ever oder sowas gesehen hat. Und das hat ziemlich gut gepasst. Da gibt's eine. Könnt ihr euch daran erinnern?
Oh, nee. Ganz dunkel nur.
Ich gar nicht irgendwie.
Ja, das ist halt so, da gehen die in so ein Theaterstück mit so einem potenziellen Date von ihr oder so einem Date von ihr und die beiden anderen Typen laden sich halt so mit ein. Also es taucht halt der Verdacht auf, dass der Typ, mit dem sie da hingeht, dass der halt schwul sein könnte. Und dann ist diese Show halt irgendwie the gayest show ever. Sie ist so unvorstellbar schwul. Das ist halt wirklich. Und er ist halt so total begeistert, was dann so ihre Zweifel an seiner sexuellen Orientierung doch etwas steigen lässt. Und an diese gayest show ever habe ich mich zum Teil in diesem Stück ein bisschen erinnert gefühlt, weil es da auch so Abschnitte gibt, wo du denkst, so, okay, kann man sich eine schwulere Theaterinszenierung vorstellen als das, was man da gerade zu sehen bekommt. Ja, aber wenn einen sowas nicht stört, dann und warum auch? Aber für mich hat es dann eben quasi so aus IT-Crowd rübergeschwappt, eine etwas humoristischere Dimension, als es das vielleicht ansonsten gehabt hätte.
Das heißt, ich erinnere mich nur an die Szenen bei IT Crowd vorne in dem Foyer und dass das eine von den ganz wenigen Folgen ist, wo sie mal draußen spielen.
Ja, genau. Das ist eine schöne Folge.
Das heißt, du saßt leicht kickelnd im Kino, weil du IT-Crowd im Hinterkopf hattest.
Ja, an dieser Stelle ja. Ja, ansonsten ist das jetzt nicht so der Lacherfilm. Das kann man wirklich nicht sagen. Also, ja, die Lacher sind sehr spärlich gesät. Ansonsten.
Okay.
Jo.
Marvin. Sehr gut. Das bringt uns zur nächsten Kategorie. Ich glaube, das erste Mal seit langem, dass ich nicht vorher gefragt habe, ob ihr auch alle versorgt seid mit einer Droge der Wahl. Ich hoffe, ihr seid trotzdem irgendwie Droge der Wahl mäßig unterwegs.
Nachdem ich mir vorhin erstmal eine Kopfschmerztablette reingefahren habe, muss die jetzt natürlich noch ein bisschen schwimmen und deshalb habe ich hier noch ein Brooklyn-Lager stehen. Mal wieder aus der Brooklyn Brewery in New York City.
Ah, oh, okay. Sehr fein. Ich kämpfe gerade mit meinem Kopfdraht und versuche, hinter die Bar zu kommen, ohne dass ich euch verliere. Seid ihr noch da?
Ja, wir sind noch hier. Wir warten ganz gespannt, ob das Experiment gelingt oder ob wir gleich
so
ein polternes Geräusch hören.
Ich habe ein Rührglas. Ich habe Wermut. So, was mache ich weiter? Ich habe noch keine Idee heute.
Sind wir hier im Cocktail-Podcast? Irgendwas stimmt doch hier nicht.
Nö. Aber ist ja schon mal so, dass man.
Schüttest du da jetzt noch ein bisschen Whisky rein und dann ist es fertig?
Also ich glaube, sowas so nicht so spannend. Ja.
Und also, Claudia?
What? Ich trinke mal wieder nur Wasser. Nicht mal den Maker's Mark konnte ich noch rechtzeitig aus dem Schrank reißen, um mich auf den nächsten Film vorzubereiten.
Ja, das ist jetzt wirklich, wirklich Fail an der Stelle.
Ja, das stimmt.
Königsüberleitung, oder?
Ja.
Denn du sprichst jetzt über den Film Tully.
Genau.
Möchtest du kurz, das haben ja die Hörer alles nicht mitbekommen, wie diese Überleitung zustande kam?
Ja, ich habe vorhin berichtet, also dieser Film ist der aktuelle von Jason Reitman, geschrieben von Diablo Cody. Und ich habe vorhin darüber gesprochen, dass in Diablo Codys Filmen, unter anderem Juno und Young Adult, immer Maker's Mark vorkommt und dass das eben ein irgendwie so ein Markenzeichen von ihr geworden ist und dass es auch hier bei Tully wieder der Fall ist und dass ich es ehrlich gesagt inzwischen ein bisschen albern finde. Also es gibt so diesen Moment, wo sie dann an die Bar geht und da habe ich mir ehrlich gesagt schon gedacht, so Maker's Mark. Und so war es dann auch. Das wird dann halt auch namentlich erwähnt und sowas. Also es ist halt so, ich weiß nicht, ja, ich hoffe, sie kriegt einen schönen Check dafür. Also ich glaube, ursprünglich war das nicht was irgendwie irgendwie so finanziellen Hintergrund hatte, aber wer weiß, vielleicht hat man sie ja inzwischen.
Das
oder sie kriegt sie kriegt große Kisten vielleicht davon. Das
wissen wir bei Edgar Wright und dem Cornetto auch nicht.
Ja, das stimmt.
Den hatten wir ja letzte Woche mit seinem Cornetto in der Sendung.
Oh ja, stimmt. Ja. Wir würden auch die ganze Sendung über Maker's Mark trinken, wenn die uns Kisten schicken würden, oder?
Aber sicher.
Aber sei vorsichtig, manchmal kommen ja hier so Sachen an, die wir nicht die ganze Sendung über trinken würden.
Das stimmt.
Dann reden wir nicht davon.
Okay, aber bei Maker's Mark kann man jetzt nicht so viel falsch machen. Also, aber immerhin ist sie jetzt noch nicht so weit gegangen, dass sie irgendwie ihre Filme dann irgendwie so die Maker's Mark Trilogie oder sowas genannt hat. Also, so weit sind wir noch nicht. Aber sie ist ja auch nur die Drehbuchautorin insofern.
Das muss vielleicht die Presse machen. Das obliegt jetzt uns, diese Trilogie so zu nennen.
Genau. Genau.
Gut. Jo, worum
also
geht's in Tully?
Tully. Also sie arbeitet wieder mit Jason Reitman zusammen, wie auch bei Juno. Jason Reitman hat ohne sie auch Thank You for Smoking und Up in the Air gemacht. Und auch Labor Day. Ich besprach ihn hier. Erstaunliches Werk, okay.
Herr Giesbert, Sie stören die Sendung.
Ich muss Eis holen.
Okay, ja, und jetzt sind wir bei Tully. Tully wird gespielt von Charlize Theron, die ja auch in Young Adult die Hauptrolle gespielt hat. Sie ist eine Mutter von erstmal zwei, bald drei Kindern. Also sie steht kurz vor Entbindung des dritten Kindes. Sie ist fix und fertig, total am Ende mit den Nerven und ihren Kräften. Ihr Mann versucht sein Bestes, aber so richtig entlassen kann er sie auch nicht. Es ist wirklich so diese Erschöpfungs wie eben dieser Erschöpfungszustand gezeigt wird, auch dann, nachdem das Kind da ist und sie eben fix und fertig ist und nicht mehr schlafen kann und alles quasi nur noch so in einem Halbkoma macht und so. Das ist sehr, sehr anschlussfähig. Also jeder, der mal ein ganz kleines Kind hatte, kann das wirklich, kann sich da gut einfühlen und erkennt vieles davon als sehr realistisch wieder. Was dann passiert ist, also ihr Bruder hat ihr zur Geburt des Kindes eine Nacht, wie nennt man das, Nachthebamme oder sowas, also Night Nurse, sowas, ja, genau sowas, geschenkt. Und ihr Bruder ist so einer, naja, so ein hipper Typ, bei dem und dessen Familie alles so super organisiert wirkt, aber wo eben auch eine Menge Geld da ist und viele Probleme werden eben auch mit Geld gelöst. Mhm. Deswegen lehnt sie diese Idee erstmal ab, dass quasi jemand in ihr Haus kommt und sich ums Kind kümmert, damit sie schlafen kann. Was ja erstmal jetzt so, würde ich sagen, keine unsympathische Idee für jemanden ist, der vollkommen am Ende ist und so.
Also eher so eine Nanny oder was?
Genau, also jemand, der kommt, um sie nachts vom Baby zu entlasten. Damit sie schlafen kann
ja nicht stillen, also das bringt's ja auch nicht so richtig.
Genau, also sie nur aufweckt zum Stillen, aber dann quasi mit allem ansonsten das Baby wieder zum Schlafen kriegen oder es auch, wenn es quasi nur die Windel gewechselt werden muss oder in der Gegend rumgetragen und so, das macht halt dann alles sie. Und und sie lehnt das erstmal so ab, diese Idee, und findet das eben, also meint eben auch, ja, ist ja wichtig, die Verbindung, die man zum Kind hat, und sie will das eigentlich nicht abgeben. Man muss auch dazu sagen, sie ist zusätzlich belastet, weil ihr Sohn hat so eine Form von Autismus, also es gibt da viele Probleme, auch an der Schule und so, also sie ist am Ende. Mhm. Und irgendwann ist sie dann an dem Punkt, dass sie dann eben, also ist sie so verzweifelt, dass sie dann eben doch diese Nanny anruft, von der ihr Bruder ihr die Nummer gegeben hat. Und dann taucht die auf, ihr Name ist Tully, und sie nimmt dann die Dinge relativ schnell in die Hand, also unterstützt sie nachts, aber versucht sie auch sonst, also zum Beispiel dann so, die ist dann nachts da, nimmt ihr das Kind ab, räumt auf, hilft ihr einfach auf verschiedene Weisen, entlastet sie wirklich wahnsinnig. Mhm. Und
also eine gute Seele quasi.
Ja, absolut.
Und das sie ist so eine ganz Jugend Mary Poppins war.
Genau, nur sie wird gespielt von Mackenzie Davis, die zum Beispiel man zuletzt in dem neuen Blade Runner als diese Prostituierte gesehen hat. Also von so einer jungen, relativ hip rüberkommenden, quirligen Frau. Mhm. Und also erstmal auch so ein bisschen so eine Überraschung, dass die jetzt die ist, die diese Aufgabe übernimmt. Aber es ist eben relativ schnell, stellt sich raus, dass es eben fantastisch für sie ist. Ja, und was dann weiter passiert, darüber möchte ich überhaupt nichts mehr sagen. Das darf man einfach, ja, da darf man nichts weiter auch nur in Ansätzen verraten.
Okay, ich würde jetzt gerne weiter fragen, aber ja.
ich würde jetzt gerne das Genre wissen.
Ja, und das ist eine Schwierigkeit, auch das ist zum Teil, würde ich sagen, ein bisschen Ansichtssache, und zum Teil kann man es auch nicht verraten.
Darf ich vorlesen, also, was in der IMDb steht?
Ja, in IMDb steht Comedy und Drama. Okay. Da würde ich sagen, Drama, ja. Also das auf jeden Fall, allein schon dadurch, dass eben diese, ihre Situation, wie sie dargestellt wird und so, das ist schon, davon ist einfach sehr vieles sehr realistisch und auch so die Verzweiflung und so. Comedy im Sinne von, dass quasi ihre Überforderung auf eine zum Teil etwas lustige Weise dargestellt wird. Aber man darf jetzt bei Comedy nicht denken an, da gibt's irgendwie signifikante Lacher oder sowas. Ist eher so, dass manche Dinge einem halt so ein Schmunzeln abbringen. Aber es ist keine Komödie in dem Sinne. Nee, also darum geht's eigentlich nicht. Mein Problem jetzt in der Besprechung ist, dass eigentlich alles, was ich kritisch zu dem Film sagen kann, weil es ist so, in der ersten Hälfte mochte ich ihn sehr, hat mich sehr eingenommen, vielleicht auch, weil ich eben das als so wahr und realistisch empfunden habe und trotzdem auf so eine angenehme, unverbitterte, irgendwie so ein bisschen ironisch-lustige Weise erzählt. Und alles, was ich an Problemen dann mit dem Film habe, liegt in der zweiten Hälfte und darüber darf ich eigentlich nichts sagen. Also es ist wirklich schwierig. Jetzt.
Also er fängt toll an, dann wird er doof. Aber du kannst
nicht. Nee, er wird nicht doof, aber es ist so, dass es in dem Film Entwicklungen gibt, die ich nicht überzeugend finde und die ich sozusagen nicht glaube. Okay. Und es ist auch dann am Schluss so ein bisschen, dann ist der Film fertig und dann dachte ich so, okay, und das war's jetzt? Also das ist jetzt quasi, so wird das jetzt zu Ende erzählt und also ich weiß nicht, ich finde einfach, ab dem Moment, wo sich in dem Film das entwickelt, was ich jetzt überhaupt nicht erzählen darf, habe ich gewisse Probleme. Ich finde den ersten Teil, die Anlage auch noch, als dann Tali da ist und wie sich das auswirkt und so, das finde ich viel, viel besser als das, was dann hinten rauskommt. Insofern so ein bisschen unausgeglichenes Bild, trotzdem sehenswert insgesamt. Also kommt nirgendwo in die Nähe von Juno, den ich wirklich für annähernd perfekt halte. Aber es ist ein sehenswerter Film, der ja auch ein paar wahre Dinge übers Leben sagt und dabei keine schlechte Laune macht. Ja.
Okay. Möchtest du auch dem Punkte geben?
Puh, das ist noch schwierig, noch schwieriger.
Es müssen ja nicht mehr die 6,5 von vorhin vergleichbar sein.
Ja, also ich. Also wahrscheinlich komme ich irgendwo so ähnlich raus. Ich habe ihn, glaube ich, ein bisschen mehr genossen als Marvin. Aber ich würde nicht sagen, dass es ein besserer Film ist. Also irgendwo auch irgendwo zwischen 6 und 7, würde ich auch sagen.
Und wenn ich jetzt nächste Woche Zeit hätte, einmal ins Kino zu gehen, was ich nicht habe, was ich gleich noch erkläre, welchen müsste ich denn dann von beiden anschauen?
Ja, okay, Marvin zu finden wird so gut wie unmöglich sein, denke ich.
Ja, wir stellen uns die ideelle Welt vor. Nicht, es gibt zwei Kinos, nicht mal, in einem Saal das und in dem anderen Saal das läuft.
Der wird nicht mal in der Harmonie gezeigt. Haben die dort? Sie haben ihn zwar in der Sneak gezeigt, aber sie haben ihn nicht im Programm. Im Mal-Sehen-Kino wird er, glaube ich, gezeigt. Also ich glaube, dass für dich Tali auch die bessere Wahl wäre. Also einfach, weil Marvin ist schon so, das ist schon wirklich Arthouse-Kino. Das ist eben. Also nicht Arthouse im Sinne von, dass es unverständlich und sowas ist, aber dass du musst schon die Entscheidung treffen, das zu wollen, dahin zu gehen, um diese schwule Coming-of-Age-Geschichte mit der traurigen Kindheit anzuschauen und sowas. Und Tali ist so ein bisschen, also das hat schon so eine gewisse Schärfe. Es ist nicht nur süß oder sowas, sondern wie eigentlich immer bei Jason Reitman und Diablo Cody, es liegt schon so eine gewisse zynische Weltsicht auch da drin. Aber es ist einfach doch unterhaltsam und so. Also meine Empfehlung wäre dann schon Tali.
Okay. Also Coming of Age ist ja schon was ich immer gerne schaue. Aber wenn du sagst,
dass ja, aber du bist nicht gerne traurig.
Ja, genau. Ganz viel trauriges Kindheitsdrama drumherum gucken muss, dann habe ich halt nicht so viel Lust.
Ja, und man muss halt sagen, man darf hier Coming of Age, bei Marvin darf man nicht denken, wie eben so locker flockige Coming of Age, wo es keine echten Probleme gibt, sondern hier ist halt schon so, es gibt echte Probleme. Es ist wirklich der junge Mann ist so so geprägt von seiner Kindheit und von all den Ängsten, die er hat und sowas, dass er einen Großteil des Filmes wirklich wie so ein erstarrter Trauerklumpen in und das ist jetzt nicht direkt, also ja, also wäre jetzt für dich nicht unbedingt meine Empfehlung.
Gut. Ja, da habe ich einen großen Vorteil. Die anderen Hörer können nicht alle dich anrufen und fragen, soll ich den oder den gucken?
Du weißt, okay, aber da ich die anderen Hörer auch nicht alle so gut kenne.
Ach, die haben sich alle noch nicht bei dir vorgestellt. Leute, was stimmt denn nicht mit euch? Eieieiei.
Also nicht alle von denen nehmen seit Hunderten von Folgen mit mir einen Podcast auf, insofern. Also auch für den Bob wäre meine Empfehlung eindeutig Tali.
Sehr gut. Ja, ich werde hier
okay
beraten, ohne dass ich gefragt habe. Fantastisch.
Ihr habt ja jetzt.
Naja, gut, ja. Ja.
Ihr habt ja jetzt beide dieses Tully-Drama quasi, also das, was du beschrieben hast mit kleines Kind und lässt dann vielleicht die eine oder andere Minute mal nicht so schlafen, wie man möchte. Oder Stunde oder Tag oder Woche oder Monat. Hättet ihr für euch vorstellen können, so eine Hilfe anzunehmen? Also hättet ihr euch das zwischendurch mal, also ich kann mir sicher vorstellen, dass man sich in so mancher, wenn man so gar nicht mehr kann und komplett durch ist, dass man sich das sehr wünscht, so eine Hilfe einfach schnipp und sie ist da und kümmert sich erstmal und ich schlafe einfach mal 16 Stunden am Stück. Wäre das eine Option? Also abgesehen glaube, von den Kosten und so, dass irgendjemand, der reiche Onkel macht das oder so.
Genau. Ja, ich glaube nicht nachts oder so, aber ich glaube irgendwie, wenn mir jemand gesagt hätte, ich spendiere dir jemanden, der tagsüber irgendwie dir 4 Stunden das Kind abnimmt und du kannst schlafen oder auch nur im Haushalt zu Rande kommen. Oder ich habe ja tatsächlich, als die Lydia klein war, hatte ich ja diese Übersetzungsarbeit, die mich wahnsinnig gestresst hat und so, die dann irgendwie fertig werden musste und so, da wäre ich begeistert gewesen, wenn ich so jemanden gehabt hätte, auf jeden Fall. Aber jetzt jemanden über Nacht in dein Haus zu lassen und quasi du gehst schlafen und lässt dein Kind dann da, also das, glaube ich, hätte ich mich auch nicht getraut.
Ich auch nicht. Das war mit dem tagsüber, war vorhin, als du das erzählt hast, die Zusammenfassung, war das schon mein Gedanke, dass ich dachte so, die Idee wäre nicht schlecht gewesen, aber für nachts hätte ich das nicht haben wollen. Ja. War genau mein
Gedanke. Aber lustig, dass man diesen Unterschied macht eigentlich, oder? Weil warum?
Ja, tagsüber, du bist dann vielleicht dabei und siehst, bist wach, du würdest mitkriegen, wenn irgendwas Komisches läuft.
Ja, aber du würdest ja auch tagsüber nehmen, damit du auch tagsüber Notfall schläfst.
Ja, nicht zwingend. Vielleicht auch eben, was Claudia sagte, um mal zu Rande zu kommen, um mal Wäsche zu waschen, um mal irgendwie die Dinge zu tun, die sonst immer liegen bleiben.
Okay.
Und, ja.
Und ich meine, man war da, in dem Fall, in dem Film ist es ja auch so, dass die halt relativ früh schon sagt, sozusagen, du bist quasi, oder das Kind ist im Moment eine Verlängerung von dir und deswegen bist auch du jemand, der von mir betreut werden muss. Die kümmert sich halt auch um sie, also ist halt total lieb zu ihr und nimmt dir eben Sachen ab, die sie gerade nicht geregelt bekommt und sowas. Das ist natürlich super, keine Frage. Also vor allen Dingen, wenn das jemand ist, der quasi null Ansprüche an dich stellt, im Sinne von, du musst ihn bewirten oder irgendwas tun oder irgendwas, absolut überhaupt nichts, hat Verständnis für alles passiert, was passiert, schaut sich das an, wie es bei dir chaotisch ist und sagt, du bist eine super Mutter und ich helfe dir jetzt ein bisschen und so. Natürlich hilft das.
Okay. Ach so, stimmt, wenn man da natürlich jemanden zu Besuch hat, dann möchte man ja auch noch irgendwie ein guter Gastgeber sein. Und wenn man dann jemanden da hat, der einfach, ja komm, geh weg, ich räume oder ich mache jetzt.
Also mir ging das auf jeden Fall so, dass der Kreis der Personen, deren Besuch ich nicht als Belastung empfunden habe in den ersten Monaten, der ist extrem klein. Also ich hatte eigentlich keine Lust auf Besuche.
Okay.
Und ich glaube, beim zweiten Kind würde ich das vielleicht sogar deutlicher formulieren und sagen, ich möchte nicht besucht werden. Nehmt es mir nicht übel, aber ich möchte erstmal nicht besucht werden. Ja. Also außer ihr kommt, um zu putzen oder so.
Ja, es gab ein paar Leute bei uns, die sind vorbeigekommen und haben Essen mitgebracht, was fantastisch ist, weil das ist die Art Besuch, die man dann wirklich gebrauchen kann in dem Augenblick, die einfach sagen, hier, wir kommen vorbei und wir haben einen großen Topf Essen dabei und der muss nur einfach in den Ofen und warm gemacht werden, sonst nichts. Und danach nehmen wir das Geschirr wieder mit, so nach dem Motto.
Ja.
Das ist einfach, das ist mega guter Besuch dann.
Absolut.
Okay, das ist jetzt der Hinweis an all unsere Hörer, in deren Umgebung jetzt gerade Kinder zur Welt kommen.
Ja,
vielleicht genau. Seid ihr auch irgendwie in unserem Alter, uns passiert auch irgendwie in der Umgebung gerade. Das Wichtigste ist Besuch mit Essen.
Ja, oder kommt eben in Essen. Irgendeiner Form entlasten. Schenkt nicht irgendeinen Quatsch, sondern sagt, ich mach das und das für dich. Kümmere dich um nichts.
Ich geh mal 2 Stunden mit dem Kind spazieren und lass mich im Park anschreien, also vom Kind. Also
Geschenke sind, also für die Kinder sind sowieso, das war bei uns auch oft sinnlos, die Geschenke, die da so gekommen sind. Also ohne, dass ich jetzt irgendjemandem zu nahe treten will, die sind natürlich alle well-meaning und so, aber man hat sich vielleicht selber irgendwie so, jeder hat ja so seinen eigenen Spleen und du nimmst dir dann irgendwas vor für dein Kind und ich zieh dem keine Sachen mit Polyester an in den ersten 2 Jahren oder irgend so ein Quatsch, denkst, hast du in deinem Kopf. Und dann kommen halt immer so Geschenke, wo du dann das, du schaust es an und denkst dir, ja, nett gemeint, aber. Und dann hast du halt wieder irgendwas, wo du dann denkst, so, ja, das kann ich dann jetzt bei, ich wollte gerade eBay-Kleinanzeigen sagen, aber das heißt ja anders bei Kindern, Mami-Kreisel oder sowas, reinstellen und versuchen, wieder loszuwerden. Und das ist natürlich auch nicht das, was, wofür das Geschenk gedacht war, ja, aber du hast ja halt vielleicht so irgendwelche Prinzipien gesetzt und dann kriegst du so ein Geschenk und dann denkst du, ja, was mache ich damit jetzt? Werfe ich die Prinzipien aus dem Fenster oder hat das Geschenk jetzt einfach Pech gehabt?
Ja, genau. Ja, und ich fand auch dann zum Teil, fand ich es auch so ein bisschen stressig, dann kriegst du Kleidung in unterschiedlichen Größen, dann hast du so das Gefühl so, oh Gott, jetzt habe ich quasi für die nächsten 12 Monate oder sowas, habe ich hier eine Garderobe und muss aufpassen wie ein Schießhund, dass irgendwie, wenn das Kind im richtigen, in der richtigen Größe ist, es das dann wenigstens mal anhat. Am besten braucht man ja einen Fotobeweis oder irgendwie so. Oder eben einfach, um es überhaupt mal verwenden. Und in vielen Fällen ist mir es dann auch nicht gelungen. Ich hatte da einfach kein Auge drauf. Weil man hat ja dann eh beim Baby, man merkt relativ schnell, welche paar Teile irgendwie man besonders gut ankriegt und auskriegt und kein Protest vom Kind und was auch immer und so. Und die zieht man dann einfach immer wieder an, halt immer, wenn sie sauber sind und so. Und diese ganzen, also gerade beim Mädchen, finde ich, dann kriegst du halt so Kleidchen und was auch immer, was ja alles süß ist und so, aber das wenigste davon wird halt ernsthaft getragen. Insofern.
Ja. Ja, ich habe auch so so Dinge, die wir dann hatten, wo ich wollte, dass sie die anzieht, weil ich die selber total schön fand. Und dann war irgendwie, okay, das ist dann Größe, was weiß ich, 82 oder irgend sowas. Und dann habe ich meine Freundin gefragt, schätz doch mal, wann wird das Kind 82 haben? Weil meine Freundin arbeitet ja mit kleinen Kindern, die kennt sich da irgendwie wahrscheinlich besser aus, die hat ein Gefühl dafür. Und dann hat sie irgendwie so ein Datum gesagt, so, ja, das ist nicht vor März 2018 oder so. Und dann habe ich in meine To-Do-Listen-App Februar 2018. Das kann ich mir
doch richtig gut vorstellen. Wie ja, das so?
Weil dann genau das
Foto machen, März 18, Foto.
Dann habe ich genau März 18 oder Februar 18 oder so auf Dachboden gehen, in Kiste sowieso gucken und das runterholen. Und dann habe ich das aufgeschrieben und bis dahin ist der Dachboden irgendwie 2-mal umgeräumt worden. Und dann kam diese Notification irgendwann hoch. Ich muss jetzt auf dem Dachboden dieses Shirt finden und dann bin ich da hoch und ich stand vor diesen ganzen Kisten und dachte mir, ach scheiße, und dann habe ich alles durchgesucht und so und ja, naja, ja. Irgendwann ist es dann aufgebraucht und es war immer noch super. Zu groß.
Ja, immerhin nicht zu klein dann schon.
Ja, nee, unsere Tochter, ist ja dann nicht so schlimm.
Nee, ja, zum Glück, unsere Tochter wächst etwas langsamer, als wir das antizipiert hatten.
Ah ja, okay, oder, ja. Unsere Tochter war immer ein bisschen größer, als wir das antizipiert hatten. Aber ja, aber insgesamt war das, also das fand ich, sowas fand ich einfach sehr stressig. Ich hatte auch von einer sehr, sehr lieben Freundin, die eine Tochter hat, die ein Jahr älter ist etwa, haben wir eben sehr viele Sachen bekommen, aber eben geliehen. Also die haben uns kistenweise Sachen gegeben und wollten sie halt wieder zurückhaben. Und dann hat sie eben gesagt, also sie, weil sie hat das auch ausgiebig mit anderen Freundinnen genauso gemacht und so, und dann hat sie gesagt, wenn sie so eine Kiste kriegt, dann fotografiert sie quasi die Stücke einfach so und hat dann eben so Ordner, wo dann die ganzen Sachen drin sind. Aber ganz ehrlich gesagt, der logistische Aufwand davon hat mich zum Teil überfordert. Da hast du dann wieder eine Kiste, musst dann die Dinger einzeln abfotografieren. Wenn die Sachen zu klein sind, musst du darauf achten, war das jetzt was ich von dort geliehen bekommen hatte oder kam das von da oder habe ich es geschenkt bekommen oder was auch immer. Dann musst du die Sachen wieder nach und nach wegsortieren, zurückgeben und so, dann hast du diese ganzen Ordner auf deinem PC, wo verschiedene Kleidungsstücke, wo du gar nicht mehr sicher bist, was aus denen geworden ist und so. Ach. Und da habe ich dann irgendwann auch gedacht, so, ach, es ist einfach halt doch Arbeit, für die ich eigentlich keine Zeit hatte. Und so lieb es war und es waren auch schöne Sachen dabei und sowas, aber es trotzdem habe ich mir im Nachhinein manchmal gedacht, hätte man vielleicht einfach denselben Body noch 5-fach öfter angezogen und hätte halt weniger Stress gehabt. Ja. Naja.
Ja, sowas hatte meine Freundin einfach immer alles im Kopf. Das war total krass.
Also, wirklich?
Ja, das hier haben wir von denen und das hier haben wir von denen und das müssen wir denen noch zurückgeben und das kommt in die Kiste.
Wirklich? Oh, wie unglaublich.
Ich stand da immer rum und dachte mir einfach nur, ah, das ist wieder was Hellrotes. Ah, verstehe. So.
Hatte sie das krass. Schon mal an oder nicht?
Genau. Also, das war wirklich beeindruckend.
Oh, krass, aber also bei den Mengen, die wir da bekommen haben, ich meine, ich habe mich bei ein paar Sachen erinnert, aber oder dann war es halt auch so, bei ein paar Sachen dachte ich dann, es könnte von denen sein, habe ich im Ordner aber mit den Fotos nicht gefunden. dachte ich mir, aber ich bin unsicher, vielleicht habe ich nicht alles fotografiert. Dann habe ich es trotzdem mit in die Kiste gegeben, habe es ihnen zurückgegeben und dann hat sie beim nächsten Mal gesagt, ah ja, aber da waren Sachen dabei, die waren nicht von uns. Da habe ich gedacht so, okay, du bist einfach so unvorstellbar viel besser organisiert als ich. Ich gebe mich geschlagen, es ist leider einfach so, aber ja. Ha,
ich bin da völlig bei dir, aber meine Frage.
Toll, das ist bewundernswert. Ja. Hm. Ja. Also Leute, die vorbeikommen, putzen, Essen mitbringen, Wäsche machen irgendwie und einem ansonsten nicht auf die Nerven gehen und vor allen Dingen nicht erwarten, dass man sie irgendwie bespaßt, sind willkommen. Alle anderen dürfen sich dann so ab Monat 6 wieder melden.
So ungefähr.
Ja.
Okay.
Gut, dass wir das mal besprochen haben.
Ja, wir haben lange nicht mehr das Thema Baby gehabt.
Ja.
Ja. Sind ja jetzt auch keine Babys mehr. Sind ja jetzt schon stattliche Kleinkinder.
Ja, das stimmt, richtig. In der Tat. Ja. Gehen doch alle in die Kita und so, gell?
In den Kindergarten.
Kindergarten?
Ja. Das ist noch Kita. Jetzt kriegen wir diese ganzen dummen Kindergartensprüche, die es schon in unserer Kindergartenzeit gab. Was man sagt, das ist mein Selber.
So, die haben die gleichen Sprüche wie wir. Entwickelt sich denn das nicht weiter? Das war schon damals bei uns nicht lustig und so.
Ja, ja. Also. Ja. Ja, so ist das.
Ja, gut.
Right, was haben wir noch?
Wo wir gerade bei schlechten Sprüchen sind, jetzt sind wir alle wieder ganz vorne mit dabei, ist es Fußball-Weltmeisterschaft.
Was, echt?
Auf geht's, Deutschland schießt kein Tor.
So. Ja, genau.
Ja.
So war das ist ja. Leider wahrer, als man meint.
Mhm. Ja. Die Hörer, die das jetzt im Februar 2019 hören, ihr wisst wahrscheinlich schon alle, dass England Weltmeister ist? Ich habe keine Ahnung.
Du meinst, der Hurricane zieht durch, ja?
Oh. wir haben vorhin kurz uns abgestimmt. Die Claudia hat leider gerade im Moment gar keine Zeit, irgendwelche Spiele zu schauen.
Ja, aber ich bereue das wirklich sehr. Ich würde gerne. Ich bin, anders als mein Bruder, interessiert mich das. Und ich würde gerne alles schauen, ehrlich gesagt. Aber ich habe keine Zeit im Moment. Also ich schaue nur die absoluten, die ich eben wegen der deutschen Mannschaft schauen will oder eben, was sich von vornherein so als Top-Spiel identifizieren lässt, versuche ich zu schauen. Ja, aber
Ich fürchte fast, dass du schon das beste Spiel der WM geschaut hast, nämlich
Spanien gegen Portugal.
Spanien-Portugal.
Spanien gegen Ronaldo, wie meine britischen Freunde alle sagen.
Krasses Spiel. Mann.
Also unsympathisch der Typ ist, so gut ist er. Das ist echt.
Ist der Hammer, gell?
Ja, ist der Hammer. Also ich mag ihn ja auch nicht so richtig leiden. Und man kann ihn aber nicht, also man kann es nicht umhin anerkennen zu müssen, dass der einfach unfassbar gut ist.
Also ich mag ihn ja auch überhaupt nicht. Allerdings habe ich mich die Tage daran erinnert, dass ich vor 2 Jahren zum Ende der EM auf Facebook, glaube ich, sowas wie geschrieben habe, wie Gott sei Dank, dass die EM vorbei ist. Ich war kurz davor, Ronaldo zu liken auf Facebook, weil er mir da irgendwie doch so ans Herz gewachsen war. Jetzt mal sehen, ob er wieder die gleiche Wirkung entfaltet, auf unerklärliche Weise.
Ja. Ich muss sagen, das habe ich, glaube ich, vor ein paar Jahren schon mal erzählt, als es passiert ist. Ich hatte mal das große Glück, Real Madrid im Stadion zu sehen und eben auch Ronaldo und ihn einfach mal so, okay, was man im Stadion halt machen kann, ich beobachte jetzt einfach mal 5 Minuten, wo Ronaldo hinrennt und was der Rest macht. Und ich finde es halt krass, wie er sich bewusst ist, was er mit dem Gegenspieler macht, wenn er irgendwo hinrennt, irgendwas tut, irgendwelche Gesten macht und das halt auch einsetzt für taktische Elemente. Und das hat mich echt sehr beeindruckt, als er dann irgendwie in den Raum reinläuft, 2 Spieler zieht und dann war, ich glaube damals war es Bale oder so, ja, egal, stand dann plötzlich frei.
Mhm.
Und diese Spielübersicht, eben nicht nur dieses, okay, weiß ich nicht, wenn dann irgendwie diesen unfassbaren Freistoß schießt, irgendwie 5 Schritte zurück, dann einen zur Seite und so. Ja, das hat er sich vermutlich bei den Kickern vom Football abgeguckt, sagen viele Leute. Die machen ja nichts anderes und die werden auch irgendwelche Gründe haben und da fließt ähnliche Mengen an Geld, die nur genau auf solche Sachen achten. Ja klar, wenn man den gleichen Bewegungsablauf immer wieder machen muss, dann ist es auch ganz gut, wenn der Anlauf immer genau gleich ist. Ist total übertrieben, aber eben, wie er sich in anderen Situationen auch in den Dienst der Mannschaft stellen kann, das fand ich da schon sehr beeindruckend. Ich bin jetzt auch kein großer Ronaldo-Fan deswegen, aber ich finde das sehr anerkennenswert, wie er sich da eben nicht... Ja,
wenn du nur mal guckst lass es die 65. Minute sein und Portugal kriegt die Möglichkeit, einen Konter zu machen, in was für einem unfassbaren Tempo der am Rande dessen, was machbar ist, da über den Platz fegt, so ein 50, 60 Meter Sprint, ja. Wo die Hälfte der anderen Leute schon so, naja, ich renne mal so schnell, wie ich unbedingt muss. Und dann komme ich vielleicht so halbwegs hinterher und wenn mich dann einer anspielen will, dann bin ich halt 5 Meter weiter hinten, dann muss er mich da anspielen. Und bei Ronaldo siehst du das nicht. Der brettert da in einem Tempo über diesen Platz rüber, wo du ihm ansiehst, das ist alles, was da ist. Da, mehr geht nicht. Und dann ist er halt auch
all
schneller.
In, immer.
Genau, und immer all in. Und dieser bedingungslose Wille, das ist schon auch krass. Also das ist echt, man würde sich wünschen, dass das ein bisschen abfärben würde irgendwie auf ein paar deutsche Spieler. Die haben ungefähr das Gegenteil gemacht.
Oh, ja. Im Gegentor gestern. Ach, ja gut, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Wir sind am Tag nach dem Mexiko-Spiel und ja, wir zeichnen montags auf und nicht sonntags, als das Spiel war. Aus Gründen.
Genau.
Nicht alle sind hier klar. Wie findest du sonst die WM, Robert? Also was du so schauen kannst?
Ja, macht mir Freude. Ich war vorher überhaupt nicht in WM-Laune. Ich habe wirklich bis im Grunde zum Anpfiff des ersten Spiels habe ich so gedacht, wie jetzt WM, was? Wann? Das gipfelte darin, dass ich letzte Woche irgendwann Siri gefragt habe, wann die WM anfängt. Am Frühstückstisch. Und ich ging davon aus, sie würde mit irgendeinem Datum antworten. Irgendwie so der XY so und so vielte. Und sie sagte Donnerstag. Und dann dachte ich mir so, was Donnerstag? Die Woche
welcher
jetzt
Donnerstag?
Schon?
Welches Jahr?
Genau. So, da kam kein Datum mehr zur Antwort, sondern nur noch Donnerstag. Und dann dachte ich so, oh shit, das ist ja schon sehr bald. Und ja. Dann hat es mich aber doch jetzt recht schnell so in diesen WM-Modus reinkatapultiert. Und ich habe auch sogar noch ganz schnell an einem Tippspiel teilgenommen, wo ich jetzt schon irgendwie Drittletzter bin oder so. Also wieder mal volle Katastrophe.
Ich gucke gar nicht erst rein.
Aber ja, also macht mir Freude. Diese Drumherum-Berichterstattung. Ich mag zwar den Oppenhövel total gerne und auf dem ZDF den Welker eigentlich auch. Und ich kann mich mittlerweile sogar mit Oliver Kahns Analysen anfreunden. Aber manche andere Sachen drumherum, die sind schon ein bisschen anstrengend. Also heute war so ein Interview mit Philipp Lahm und dann muss man ihn irgendwie, da siehst du so richtig die Gespräche im Hintergrund in der Redaktionskonferenz so raustropfen. So, jetzt müssen wir Philipp Lahm aus irgendeinem Political Correctness, Completeness Grund noch fragen, was er jetzt dazu sagt, dass diese WM in diesem Unrechtsregime Russland stattfindet. Ach, okay. Und dann kriegt er diese Frage gestellt und weicht er halt massiv aus, antwortet auf irgendwas völlig anderes und dann wird das so, oh ja, danke Philipp Lahm für diese Einschätzung. Und dann, so, es war von Anfang an klar, so, erstens, Philipp Lahm kann nichts dafür, warum musst du ihn zu diesem Thema grillen, ja, er hat das da nicht hingetan und er hat da auch sonst nichts verbrochen, insofern ist er völlig der Falsche, der da gegrillt werden muss, aber irgendwie stand dann halt noch auf dem Zettel, wir müssen jetzt irgendwo noch so eine Frage einbauen. Und die Antwort ist auch völlig egal, die muss auch nichts zum Thema und so.
Das ZDF oder die ARD muss ihre Meinung sagen, das ist alles.
Ja, irgend sowas. Jedenfalls, das hat man in vielen von diesen Berichten, dass dann so, jetzt müssen wir das auch nochmal ansprechen, aber wir wollen ja niemandem wehtun und bloß nicht irgendwem auf die Füße treten.
Genau, aber es darf eben auch auf keinen Fall der Eindruck entstehen, dass wir irgendwie unkritisch sind oder sowas.
Ja, genau, und das ist sehr anstrengend, wie das dann immer so hingespielt wird mit so Leuten, die da wirklich, also jetzt am Beispiel von Philipp Lahm, die da wirklich nichts irgendwie mit zu tun haben. Ja. Der da wirklich, also was soll er denn sagen? Ja,
das ist doch...
Ja, und der Teil von dem Drumrum, den finde ich so ein bisschen anstrengend manchmal, aber die Spiele bisher, also viele erstaunliche Pleiten, jetzt nicht nur bei Deutschland, sondern auch Argentinien da mit einem 1-1 gegen Island gestartet, das hätte man denen ja jetzt auch nicht...
Gegen Schweiz?
Brasilien, Schweiz, genau. Also
die Engländer jetzt, gewinnen nur ganz knapp mit
bei den Engländern, gegen das hätte Tunesien. Jetzt auch noch gerne schief gehen können, ja. Also es war ja, ja auch wirklich schon in Overtime, wo das Tor dann fiel. Und wenn der nicht reingegangen wäre, wäre das 1-1 ausgegangen. Also das, da wäre wahrscheinlich nicht, auch nichts mehr gekommen.
Genau, ja.
Und ich hatte das fast schon so verbucht für mich und hatte gedacht, so der nächste Große, der nicht performt.
Ja.
Aber dann haben sie es doch noch geschafft.
Mein ehemaliger schwedischer Arbeitskollege, der jetzt in England arbeitet, der, oder also schon länger, schon ewig, der hat erzählt, dass die Fälle von Domestic Violence nach einem britischen Verlust, also nach einem englischen Verlust, irgendwie um 25% hochgehen. Die können das anscheinend gar nicht verarbeiten. Das finde ich krasse Zahlen. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch so ist, dass sich gestern irgendwie alle zu Hause prügeln.
Glaube ich nicht.
Also aber, man würde es nicht hoffen, ja, aber.
Also mein Gefühl bei meinen britischen Freunden war aber auch, dass die einfach die Erwartungen schon so systematisch runtergeschraubt haben. Okay, sind vielleicht nicht dieselbe Milieu wie das, wo dann die Domestic Violence so zum Zug kommt oder so.
Eventuell.
Aber es hat mich schon verblüfft, jetzt so in den letzten Wochen, wenn ich mit denen gesprochen habe, dass eben eigentlich alle von denen sagen, wir reißen eh nichts und sind immer so mit England bei den großen internationalen Turnieren und alle schon so ein bisschen latent depressiv waren, ja. Insofern, vielleicht ist das auch so strategisch runtergeschraubte Erwartungen oder sowas, was ein Phänomen ist, was mir durchaus sehr gut bekannt ist von mir selbst. Ja, deswegen bin ich jetzt mal gespannt, was sie jetzt dann eben nach dem Spiel sozusagen haben. Das habe ich jetzt noch nicht so hören können.
Hm, aber wir ja. Nicht direkt in Aufnahme
aber ich mein, es war,
genötigt
ja.
haben.
Ja, genau.
Ja,
in der
neuesten Kermit Mayo Show hieß es ja auch irgendwie so, Viertelfinale wäre in Ordnung, wenn man da ausscheidet. Und so dachte ich auch so würdest du in Deutschland niemals an so ein Fußballturnier rangehen, wenn da irgendwer so sagen würde, ja nee, wenn wir bis ins Viertelfinale kommen, dann bin ich glücklich, dann ist alles gut gelaufen. So, what? Nein. Bei uns heißt es dann immer, wenn wir von der WM zurückkommen und haben das Finale verloren und sind nur Zweiter geworden oder so, dann heißt es ja, wir haben wieder nichts gerissen. Ja, genau. Und auch immer denkt so, what? So, wir sind die zweitbeste Mannschaft der Welt geworden, aber nein, okay, wieder nichts gerissen.
Ja. Die letzten, weißt du nicht, wie viele Turniere sind es doch immer bis ins Halbfinale mindestens gekommen.
Ja, genau. Und meistens haben sie das Spiel um Platz 3 oder sogar noch gewonnen irgendwie und genau. Waren dann so Platz 3 und dann hieß es aber immer hinterher so, ja, nee, war ja wieder nichts.
War nix.
Weil nur das Titel ist irgendwie irgendwas, ja.
Mhm.
Das finde ich dann immer interessant, wenn, also jetzt gerade, wo ich das in der BBC da gehört hatte, das war jetzt halt zufällig England, aber man kriegt das ja nicht so mit, wie gehen andere Länder, haben andere Länder realistische Erwartungen? Also geht jetzt irgendwie, ich weiß jetzt kein Beispiel, ja, Belgien zum Beispiel, ja, wenn die jetzt reingehen und sagen, ja, wir wären jetzt Weltmeister, okay, das könnte passieren, die gelten ja immer mal so ein bisschen als Geheimfavorit, aber wie ist sozusagen die realistische oder die allgemeine Erwartung in der belgischen Öffentlichkeit, da habe ich keine Ahnung von, und wann sind die vielleicht zufrieden und wann nicht, also wenn die Vorrunde schaffen, wollen sie wahrscheinlich, oder wenn die im Halbfinale rausfliegen würden, würden die dann sagen, das war gut und das haben wir, oder wir haben unsere Erwartungen übertroffen, oder haben die, gehen alle Länder immer nur rein und sagen, wir werden Weltmeister und Costa Rica kommt und wir werden Weltmeister und Panama und so, und du denkst dir, nein, werdet ihr nicht, aber das würde ich gerne mal verstehen, aber das kriegst du natürlich von außen nicht so, kriegst du keinen Einblick.
Ja, da musst du schon wirklich viel mit denen sprechen. Also deswegen hat mich das jetzt auch bei meinen britischen Freunden so überrascht, das so zu hören. Mich hat übrigens auch überrascht, wie stark die vor der WM eigentlich fast alle der Meinung waren, dass Deutschland die WM gewinnt. Während es bei mir auf jeden Fall so war, ich meine, klar, jetzt mit den Spielen vor der WM und so, hatte man jetzt nicht, also ich weiß nicht, ich kritisiere niemanden, der trotzdem mit voller Überzeugung in die WM reingegangen ist und gesagt hat, wir machen das vom ersten Tag an und so. Aber bei mir war es schon so, dass ich das Gefühl hatte, so, okay, wir haben ein paar Probleme und mal schauen, ne? Wie aussichtsreich das ist. Und hatte auch so das Gefühl, so okay, wenn man an die letzten großen Turniere zurückgeht, zurückdenkt, eben jetzt so die Abwesenheit von Philipp Lahm und so, wie wirkt sich das aus? Wer ordnet? Wie wird das ablaufen und so? Also ich war da sehr vorsichtig in meinen Erwartungen, aber meine britischen Freunde haben alle gesagt, Deutschland auf jeden Fall. Ja. Und viele von denen sagen auch immer noch Deutschland, lustigerweise. Vollkommen unbeeindruckt und druckt vom gestrigen Ergebnis. Naja.
Ja, und dann bleibt ja dann noch diese Statistik, dass seit 1962 es niemand geschafft hat, einen WM-Titel zu verteidigen. Das ist ja auch irgendwie, und was war es jetzt irgendwie, die letzten
drei oder so.
Die letzten drei Weltmeister sind jeweils in der Vorrunde rausgeschieden in dem nächsten Durchlauf.
Warum ist das so?
Ja, das ist Schreck. Seltsam, aber wahrscheinlich hat es da irgendeinen Zusammenhang mit Überheblichkeit oder so, keine Ahnung.
Naja, und der eine oder andere von den Stars wird auch irgendwann sagen so, boah, wenn ich jetzt aufhöre, dann habe ich am Höhepunkt aufgehört. Alles klar, danke, tschüss.
Genau. Ich glaube auch, dass das ein Problem ist, dass eben doch einige Leute nach so einem Sieg dann einfach sagen, okay, das war's jetzt, super. Und dann hast du halt, ja, dann ist halt die Frage, wie die Mannschaft danach sich wieder aufbaut. Ja, und meine britischen Freunde sind fassungslos, dass die deutsche Mannschaft offensichtlich so gut ist, dass man Sané zu Hause lassen kann.
Mal sehen. Der spielt doch in England irgendwo, oder?
Ja.
Ja, deswegen ist das halt für die so ein Thema.
Total, ja, total unbegreiflich. Aber sie haben es eben wirklich auch so ausgelegt, offensichtlich ist die Mannschaft so gut, dass sie ihn nicht brauchen. So. Ja.
Ja, gut, kann man so oder so sehen. Ich habe jetzt auch einen
Ich bin auch fassungslos, dass wir ihn daheim gelassen haben.
Aber aus anderen Gründen.
Ich wusste bis kurz vorher nicht, dass der gut, aber gestern hat er auch, ich habe schon wieder vergessen, wie der heißt, der links außen gespielt hat. Ich kenne seinen Namen nicht. Er hat die zwei gehabt. Aber sie haben sich nicht getraut, ihn anzuspielen, weil er irgendwie so selten dabei war, gefühlt.
Der also, Platt irgendwas.
Plattenhagen.
Plattenhagen. Ja.
Heißt er so?
Plattenbau.
Genau.
Ja, also, mein Gott. Ich habe jetzt einen britischen Fußball-Podcast abonniert, der mir, weiß ich nicht wie, in meinen Feed von irgendjemand reingespült wurde. Und die machen halt jetzt eine tägliche Sendung zur WM. Ich denke nicht, dass ich da alle zuhören werde. Ich habe auch die Sendung alle nicht komplett gehört. Aber was sehr spannend war, ist eben aus einer britischen Sicht mal die Einordnung zu den Gruppen zu hören und auch eben den Blick quasi von außen zum Beispiel auf die deutsche Mannschaft oder aber auch auf andere große Mannschaften zu sehen. Einfach, wie wird das denn in anderen Ländern wahrgenommen und wo ist der Fokus? Und eben dieses, was für uns natürlich ganz selbstverständlich ist, aber ich nie richtig drüber nachgedacht habe. Natürlich denke ich oder deutsche Fußballfans darüber nach, wo welcher Bundesliga-Profi spielt. Aber für die ist natürlich dann klar, dass die gucken, wo welcher Premier League-Profi in welchen Ländern die unterkommen. Der spielt auch da und der ist mit denen abgestiegen und so. Und da eben nochmal einen anderen Einfluss zu bekommen, das finde ich total spannend. Mhm. Also jetzt heute habe ich die Nachberichterstattung von dem Deutschlandspiel, morgen dann die Nachberichterstattung von dem Englandspiel gehört und sie waren ein bisschen schockiert, ob des Abschneidens und des Spiels.
Wie heißt die Show? Oder wie heißt das?
Totally Football.
Ah ja, genau. Ja, den Link hat mir ein Freund auch geschickt, weil jetzt der ja hieß What's Löw Got to Do With It?
Ja, so lustig.
Ja, super. Super guter Titel. Ich habe es noch nicht gehört, aber der Titel ist echt stark.
What's Liv got to do with it?
Das ist
fair.
Ja. Die haben irgendwie Anfang Juni eben so diese Vorberichterstattung gemacht mit drei Sendungen über die einzelnen unterschiedlichen Teams. Und ja, jetzt machen sie halt täglich so einen Rückblick und einen Ausblick auf, wie die Sendung ist, ein bisschen werbeverseucht und so, aber eben, wenn man mal einen Blick von außen und nicht immer nur Belareti hören will und Oli Kahn, wie so Fußball war, sondern sich das auch mal von jemand anders erzählen lassen will, kann ich da wirklich empfehlen. Und natürlich, das muss ich jetzt auch nochmal empfehlen, die Kollegen von Colinas Erben, die natürlich mit dem, also das ist ein Schiedsrichter-Podcast und die schauen eben mit dem Schiedsrichterauge drauf.
Schön.
Thema Schiedsrichterauge. Was sagst du denn jetzt zu dem ganzen Videobeweis-Dings-Gedöns?
Geht wohl nicht
anders. Daumen hoch, Daumen runter. Also ich finde, ich mag's irgendwie, wobei ich irgendwie noch nicht so ganz verstanden habe, wer den wann irgendwie anrufen kann. Also manchmal werden Dinge überprüft und manchmal sind so Dinge, wo du dann im Fernsehen eine Wiederholung siehst und das ist eine ganz klare gelbe Karte oder sowas. Und, ja, genau. Aber niemand hat sich beschwert und dann wird das auch nicht gecheckt.
Nee. Sie können nur eine bestimmte, fest geregelte Sachen prüfen. Also alles, was mit dem Tor zusammenhängt. Alles, was potenziell Strafstoß geben kann. Kein Freistoß. Alles, was potenziell Rot geben kann. Und Spielerverwechslung und irgendwie sowas. Also Tätigkeiten und so ein Kram können sie alle prüfen.
Okay.
Aber eben, ob jemand jetzt eine gelbe Karte gekriegt hat, weil er einem von hinten oder von schräg von der Seite reingegrätscht hat, oder ob es ein taktisches Foul war oder nicht, das kann nicht geprüft werden. Das ist eine Tatsachenentscheidung, Punkt, Ende, aus. Und eben dieses festgelegt, vielleicht sind da noch zwei, drei Sachen, die ich jetzt vergessen habe. Dazu empfehle ich auch Colinas Erben. Das ist das, was sie nachprüfen können, und das ist auch das, was sie prüfen. Also immer wenn ein Tor gefallen ist, natürlich checken sie, also gerade Abseitssachen und so weiter. Und ja, eben auch wenn noch davor was passiert ist. Aber da könnten jetzt theoretisch so Situationen entstehen, wie jetzt bei dem Frankreich-Spiel war das, wo dann dieser späte Strafstoß kam. Wenn die jetzt sofort einen Tempo-Gegenstoß gemacht hätten und ein Tor gemacht hätten, wäre das halt zurückgepfiffen worden im Nachhinein.
Ja, klar, es wird dann bis zu der Entscheidung wieder alles zurückgerollt, ne?
Ja, genau. So, okay, hier war doch der Fehler und dann bitte. Aber ich finde auch, dass die Schiedsrichter das sehr klug kommunizieren, was sie tun. Also sie zeigen an oder sie schicken die Spieler. Jetzt habe ich heute in dem Spiel, das Belgien-Spiel, wo er dann die Leute weggeschickt hat und dann sich ans Ohr gefasst hat und klar kommuniziert hat mit irgendjemanden, also sei es mit seinem Linienrichter oder mit dem Video Assist Referee, und da eben auch nochmal klar zu kommunizieren, okay, ich kläre das jetzt gerade, ich bespreche mich mit jemanden, der sagt mir, wie es ist, und dann geht's weiter. Oder ich laufe eben raus und gucke es mir an. Das war ja am Anfang, als sie es neu eingeführt haben in der Bundesliga, irgendwie so ein bisschen mühsam, möchte ich sagen.
Ja, aber es funktioniert. Ich meine, man sieht es ja im American Football auch, wo sie dann irgendwie, im American Football finde ich es halt noch ganz nett, dass der Typ dann immer auf die Lautsprecher geschaltet wird.
Ja.
Und wirklich im ganzen Stadion sozusagen, dann hörst du die Stimme von dem Schiri, der dann sagt, hier, Nummer sowieso hat das und das gemacht und deshalb folgende Entscheidung, Punkt. Hier ist es jetzt nur, dann kommt er dann von seinem Monitor zurück, pfeift nochmal und zeigt irgendeine von seinen lustigen Handbewegungen.
Dann weißt du auch,
ja,
klar. Vielleicht noch 5 Meter-Punkt, dann gibt's halt einen 5 Meter. Und was aber er dann da gesehen hat.
Ich finde es beim American Football hat es irgendwie immer hat so eine gewisse Unanfechtbarkeit. So, wenn der Typ sich dann da hinstellt und sich auf den Stadionlautsprecher schaltet und dann sagt, hier, das und das haben wir entschieden, bam, so, dann da gibt's keine Widerrede mehr, da gibt's auch keine Diskussion, da stellt sich kein so ein 150 Kilo Footballer hin und pöbelt den Chiri an oder so.
Das soll der sich mal wagen, da geht der aber direkt.
Genau, und beim Fußball passiert das aber dauernd, ja?
Ja.
Da bauen sich immer irgendwelche komischen, schmächtigen 70, 75 Kilo Kerlchen vor so Schiedsrichtern auf und blustern sich auf und erzählen ihm irgendwas. Und noch nie hat es irgendwas jemals gebracht, dass sie das machen. Ja, aber sie machen das immer wieder. Und beim American Football hast du Typen, die wiegen das Dreifache. Und der Schiri ist so ein schmächtiger, älterer Herr. Aber da passiert sowas einfach nicht. Das, ja, das gibt's da nicht. Das
okay, ist schon, du gehst jetzt 15 Yards zurück. Okay, mache ich. Gerne.
Ja. So. Ja. Das finde ich einen lustigen Unterschied zwischen diesen beiden Sportarten.
Gut, die arbeiten aber noch enger und anders zusammen als beim anderen Football. Die sind ja teilweise sogar bei den Trainings in den Teams dabei, um auch selber zu üben und so. Also, ist krass. Ja.
Tja, also, gucken wir weiter. WM.
Ja, also ich bin ehrlich gesagt froh, dass ich kein Schiri bin. Ich kann ja dieses unsportliche Verhalten überhaupt nicht ab.
Ja, du wärst dann einer von denen, wo es halt dauernd gelbe Karten hagelt. Der so ein ganzes Spiel so komplett zerlegt, so mit gelben Karten.
Ja, aber also für mich geht dann, weißt du, wenn einer für mich unsportlich zu langsam vom Platz geht, um Zeit zu verzögern, dann kriegt er halt gelb-rot von mir und geht. Und dann kommt keiner mehr rein beim Einwechseln. Danke, das war's. Ich finde das. Also das ärgert mich so sehr. Oder wenn jemand irgendwie einen Ball nicht zurückgibt, sondern festhält. Ich finde es so ätzend. Was soll denn das? Der kriegt eh den Ball. der Schiri legt eh 20 Sekunden drauf, wenn du jetzt 20 Sekunden den Ball rumspielst. Aber du nervst halt alle Leute, du nervst das Publikum, es bringt dir nix. Ja, irgendwie. Der hat den Ball und es ist Einwurf, ganz klar für den Gegner, und der wirft ihn halt irgendwo in die Prärie. Oder lässt ihn dotzen, anstatt ihn einfach zurückzuwerfen. Das bringt ihm nichts. Und was ich halt da so ärgerlich finde, dass diese Leute sind Vorbild für die Jugendfußballer. Und die machen das halt auch. Und wie sich das dann auch auf weitere Situationen auswirkt, ich finde es so ärgerlich. Also die Jenny ist dann immer so, ja, nein, du bist nicht Schiedsrichter, nein, du kannst keinen vom Platz stellen. So, der könnte jetzt direkt gehen. Was soll denn das?
Ja? Das wäre, glaube ich, sehr, sehr amüsant, du als Schiedsrichter.
Dafür würde ich
mal. Man sieht dann immer sich ärgern. Also jetzt dieser Hirsch, so geht das ja nicht.
Genau. Und dafür
raus mit ihm.
So ein faires, brutales Foul. Ja, passiert, Komfort, normale Härte. Weiter, steht auf, stellt euch nicht so an. Heul nicht rum.
Aber diese Flegelhaftigkeit wird sofort geahndet. Genau so.
Ist zu langsam vom Platz gelaufen? Alles klar, du kriegst gelb. Ach, du hattest schon gelb. Na, dann wechselst du wohl jetzt nicht ein. Du gehst nämlich vom Platz. Danke, einer weniger. Tschüss.
Das ist sehr schön, ja.
Also, da brennt mir der Hut. Also, es ist wirklich.
Das Schöne ist, wenn du müsstest dir dann aber so einen Ruf erarbeiten, du müsstest also jedes Spiel so pfeifen, ja, und trotzdem genau. Karrieremäßig so weit hochkommen, dass du dann irgendwann diese entsprechend wichtigen Spiele pfeifen darfst, wo dann einfach alle schon wissen, das ist eins von diesen Gießbett-Spielen.
Genau.
Wenn wir jetzt nicht entsprechend hier uns verhalten, dann ist hier nach, weiß nicht, 64 Minuten Schluss, weil technisches K.O. wegen Unterzahl. Und dann ist es ja einfach so.
Man muss ja nicht übertreiben, aber dass man eben
ja,
da.
Ja, du musst die Linie dann schon durchhalten. Also entweder ja, die spuren und spielen nach deinen Regeln oder sie lassen es.
Naja, also sobald ein paar draußen sind, werden die anderen vermutlich etwas zurückhaltender.
Du wirst halt mit so einer Linie nicht ganz oben, weil auch die FIFA genau das nicht sehen will. Ja. Aber ich finde es halt einfach eine generelle Art an unsportlichem Verhalten, die man einfach nicht fördern sollte. Also weder die FIFA noch die Schiedsrichter, also es bringt ja auch niemanden was.
Also, ja, aber das ist genau genau das Ding mit Uhr anhalten. Das ist ja auch schon eine endlose Diskussion. Wenn du das einfach durchsetzen würdest, Uhr anhalten, dann würde dieser ganze Blödsinn auch aufhören. Ja, weil, genau. Ja, ist halt ein unterbrochenes Spiel. Da kann der Typ so langsam vom Platz schleichen, wie er möchte. Die Uhr steht und er gewinnt da gar nichts durch.
Genau, mach halt, was aber, du willst.
Genau.
Ich erinnere mich, da kriege ich jetzt noch einen Föhn, wenn ich an dieses Relegationsspiel von der Eintracht denke, wo die in Nürnberg war das Rückspiel gemacht haben, wo die halt ab der 60. Minute sich nicht mehr gerührt haben auf dem Platz. Die haben nur verzögert, eine halbe Stunde lang. Ich fand das so unerträglich. Da kriege ich jetzt noch einen Föhn. Und ich halt schon eher für die Eintracht. Aber, ja, gut.
Ja, das sind halt so Probleme, für die es Lösungen gäbe, aber die halt offensichtlich nicht gewünscht sind, ist dann eben so. Ja. Ich meine, du hast es im American Football mit dem Uhr anhalten, du hast es im Basketball. Es funktioniert da ganz hervorragend, da gibt es in dem Sinne kein Zeitspiel. Könnte man oder, machen, will man oder, aber nicht.
Genau, oder es ist halt wie im Handball, dass du es halt ganz scharf abpfeifst. Also da müssen ja nur drei ewig hin und her spielen und dann kriegen die sofort gegen diesen abgepfiffenen Tempogegenstoß.
Ja gut, das finde ich auch wieder albern. Also wenn der Ball im Spiel ist und läuft und sich bewegt und die anderen sind nicht in der Lage, da dazwischen zu gehen und den sich zu holen, dann, wenn das Zeitspiel ist, dann Pech gehabt. Aber solche ja, Sachen wie ich wälze mich am Boden rum und stehe ewig nicht auf oder mache meinen Abstoß nicht oder so, wo der andere ja nicht angreifen darf, wo er nicht dazwischen gehen darf. Ja.
Geh nicht vom Platz runter, wenn ich verletzt bin und kann, also meine verletzt zu sein, so, ja, dann geh halt vom Platz, bitte, tschüss. Roll dich halt runter. Also, wobei, da fand ich heute dann die Szene, wo der, weiß ich, hast du das England-Spiel gesehen, Bob?
In Teilen.
Der hat der nach Viertelstunde oder so hat der tunesische Torwart sich irgendwie an der Schulter verletzt.
Ja, das habe ich gesehen.
Und wie sie es da halt angehalten haben, so, okay, klar, der Torwart ist verletzt. Da hat auch keiner irgendwie Mucken gemacht, sondern da wird sich um den gekümmert, da wird geguckt, was man noch machen kann, ob man den irgendwie jetzt nochmal zusammenschraubt oder ob man den vom Platz nimmt. Und da finde ich es halt fair, so okay, ja, der Torwart, also wenn du den rausnimmst, ist halt das ganze Spiel irgendwie doof.
Ja, ist ja auch, der hat ja sowieso insofern Sonderrecht, als dass der Torwart ja der Einzige ist, der auf dem Feld behandelt werden darf.
Genau, der
da darf ja draufbleiben. In einem der Spiele jetzt vorgestern, lag ein normaler Feldspieler rum und dann kam dieses Ärzteteam da oder diese Leute, die da normalerweise so so on spot behandeln, jetzt nicht diese Jungs mit der Trage, sondern die da irgendwie das Kühlpack bringen. Das
Betreuerteam
ist es. Die kamen angerannt und der Schiri hat die wirklich scharf angepöbelt und weggeschickt. Weil war halt ein Feldspieler, den behandelst du nicht auf dem Feld, außer jetzt ist es wirklich ein medizinischer Notfall, aber solange der dich da nur rumwälzt, weil ihm irgendwie die Wade wehtut oder so, dann kommt das Team mit diesen Tragen und trägt den raus, dann kannst du ihn draußen behandeln, spielst mit 10 Leuten weiter in der Zwischenzeit. Aber für den gibt's keine Sonderwurst. Das ist auch geil, dass die sich trauen, da aufs Feld zu rennen, obwohl sie wissen, dass das gegen die Regeln ist. Rennen die da trotzdem erstmal hin, so, und lassen sich dann anpöbeln und wieder wegschicken. Also, what? Was ist denn mit euch los?
Naja, wenn der Schiri den Eindruck hat, dass die Verletzung schwer genug ist, dann kann er die schon aufs Feld holen und dann kommen die auch. Und wenn alle merken, so, ist dringend oder, keine Ahnung, auch, ja, eine Wadenprellung oder auch in der, weiß ich nicht, 82. Minute, wo alle mal einen Schluck Wasser brauchen, da sagt doch keiner was und dann siehst du ja auch, wie der Schiri Wasser abkriegt und sich freut. Also, das ist ja, oh mein Gott. Das ist
Bestechung!
Ja, irgendwie schon, aber auch nicht. Und dann trinken alle was und dann geht er vom Platz und dann wird er wieder draufgewunken und dann geht's weiter, mein Gott. Also.
Gut, also.
Alles. Aber so, lass mich nicht wieder weiter ranten.
Nee, ich bremse dich jetzt an dieser Stelle ein und zeige dir vorsichtig eine hellorange Karte.
Och, orange.
Ich hab schon gesehen, dass der Bob gerade das Rausplaudern angeklickt hat.
Was?
Das war das Zeichen.
Ich habe gerade meinen Browser zugemacht.
Warst es nicht du? Warst du das, Stefan?
Was?
Oder hat er nur noch mal der hat wahrscheinlich nur noch mal der Cursor aufgeblinkt, als du zugemacht hast oder so. Naja, okay. Jedenfalls ist es das klare Zeichen dafür, es reicht. Wir müssen hier raus.
Also, ich wollte dir nicht das Wort abschneiden, Claudia. Ich wollte nur unsere Hörer darauf hinweisen, dass sie natürlich auf sneakpot.de wieder Kommentare zu dieser Sendung abgeben können. Wie ich auch in der letzten Sendung einen Kommentar abgekriegt habe über meinen AR-Rant. Dazu können wir auch weiter diskutieren auf der Webseite. Ihr wisst ja, wo ihr uns finden könnt, auch in den Social Networks. Und ansonsten WM gucken und nächste Woche wieder reinhören, wenn es heißt 542 Sneakpot. Bis dahin, tschüss. Tschüss.
Tschüss.